D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Das ist Funk. Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Content-Netzwerks von ARD und ZDF für alle bis 29.
Das ist Gefiltert. Die neue Diskussion um Filterblasenkompetenz im Journalismus.
Das ist noch nicht genug. Facebook will mehr Journalisten auf seiner Plattform.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute vom ehemaligen Handelsblatt-Chefredakteur Hans-Jürgen Jakobs. In seinem neuen Buch Wem gehört die Welt beschäftigt er sich intensiv damit, warum immer mehr Menschen sich Populisten zuwenden. Und er sieht eine Teilverantwortung in der Hilflosigkeit der Medien. Dazu sagte Jakobs gegenüber Kress.de, Zitat, die Medien befinden sich im Zustand der Selbsttherapie. Sie sind auf der Suche nach Gründen für ihren schwindenden Einfluss. Es ist Tatsache, dass sie keine Verbindung mehr zu bestimmten Bevölkerungsgruppen haben. Die renitenten Wähler nehmen die Medien als Teil des Establishments wahr. Das hat in Deutschland zu den absurden Lügenpressenrufen geführt. Das Bestreben der Medien, Hintergründe aufzuzeigen und die Meinungsbildung zu unterstützen, wird dadurch kontaktiert. Kariert. Vernunft hat in einem Umfeld, das von Emotionen beherrscht wird, keine Chance.
Die zweite Meinung
kommt heute vom Herrn Pähler.
Aber wie, frage ich mich, könnten denn nun solche Therapieansätze für die Medien aussehen? Eine Abkehr von der Vernunft und dafür das Setzen auf rein emotionale Berichterstattung, das kann meines Erachtens die Antwort nicht sein. Wir brauchen doch gerade jetzt mehr Sachlichkeit in der Diskussion. Und das setzt allerdings voraus, dass, ich sag mal, die etablierten Medien weniger überheblich mit denjenigen umgehen, die den Glauben an unser politisches System scheinbar verloren haben. Auch wenn das manchmal unerträglich schwerfällt. Wir müssen mehr zuhören, andere Meinungen zulassen. Ein richtiger Ansatz war vielleicht die erste Publikumsdebatte gestern zum Thema Islam bei Sandra Maischberger. Zumindest war es mal der Versuch, verschiedene Meinungen zusammenbringen. Aber vielleicht war es bestenfalls doch nur der erste Schritt. Nach Brexit und Trump wird auf jeden Fall die nächste große Nagelprobe für die Medien die Bundestagswahl 2017. Und ich mache mir dabei doch ernsthaft Sorgen, dass wir danach irgendwie sowieso alle eine Therapie brauchen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das neugierige Medienmagazin.
Das Internet ist vorbei, jetzt kommt Funk. Viele von euch haben vor gut 2 Monaten dieses freche, sag ich mal, Video im Netz gesehen. Es sollte ja neugierig machen, neugierig auf was Neues, etwas Neues von ARD und ZDF.
Tja, und seit Oktober ist es da. Seit Oktober gibt es Funk, das Online-Angebot von ARD und ZDF für Leute bis 29. Und das ist, haben wir uns gleich mal gesagt, da müssen wir uns draufstürzen, weil die große Frage, die ja dahinter steht, ist, wie erfindet man eigentlich ein Medium für Millennials? Wir blicken heute Abend mal hinter die Kulissen von diesem neuen Angebot.
Denn Funk ist ja kein klassischer TV-Sender. Funk versteht sich als Content-Netzwerk. Und die Formate und Serien dort, die laufen eben auf Facebook, auf YouTube, Snapchat und eben allen anderen Plattformen, die relevant sind für deutsche Millennials.
Beim Überfliegen der Homepage funk.net habe ich mal so gerade unter Formate 40 Formate gefunden, die jetzt seit 6 Wochen zum Teil dann schon im Netz gepusht werden, von A wie Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier bis Y wie Y-Kollektiv. Das ist ein Reporterformat, welches einen eigenen Blick auf die Welt verspricht. Aber was steckt dahinter? Das klären wir heute Abend.
Und das klären wir nicht alleine, sondern zusammen mit Florian Hager. Er ist der Programmgeschäftsführer von Funk. Und seit den ersten Planungen für das neue junge Angebot von ARD und ZDF ist er mit an Bord und berichtet heute in eine Stunde was mit Medien, wie man überhaupt so zwischen Netflix und YouTube ein neues Medienangebot für Jugendliche und junge Erwachsene erfindet. Guten Abend, Florian.
Hallo ihr beiden.
Fangen wir doch vielleicht mal mit einer ganz einfachen Frage an, so zum Warmwerden. Wie erfindet man jetzt so ein Angebot wie Funk?
Das ist ja die einfachste Frage. Ihr habt schon ganz viel erzählt und natürlich ganz viel auch da das richtig eingeordnet. Wir haben den Auftrag, 14- bis 29-Jährige zu erreichen. Das war eine lange Geschichte. Es gab mal diesen Kanal, der ist dann nicht zur Beauftragung gekommen. Und dann gab es diese Ministerpräsidentenentscheidung, dass wir ein Online-Only-Angebot machen sollen. Da haben wahrscheinlich auch relativ viele die Entscheidung mitgetroffen, die sich gar nicht bewusst waren, was diese Entscheidung bedeutet. Und wir haben einfach das ganze Ding umgedreht und gesagt, okay, wenn wir ein Online-Only-Angebot machen sollen für 14- bis 29-Jährige, dann wollen wir ganz klar die Inhalte in den Vordergrund stellen. Und daraus lässt sich die Strategie dann ableiten. Wir machen hier keine große Werbung, nicht viel Marketing für eine eigene Plattform, sondern wir stecken unsere ganze Energie in die Erstellung, in die Entwicklung von Inhalten. Und diese Inhalte sollen dann die Zielgruppe auch erreichen.
Das heißt, es ist nicht so ein Sendergedanke im klassischen Sinne, sondern so jedes Angebot muss so ein bisschen so für sich da sein?
Das ist mehrstufig. Also die Grundvoraussetzung ist, auf der wir basieren, ist, dass wir gemerkt haben, dass ARD und ZDF die 14- bis 29-Jährigen nur noch in Ausnahmefällen erreichen und auch nicht mehr regelmäßig erreichen. Deshalb ist der erste Faktor eigentlich, die Hausaufgaben zu machen, wieder zu gucken, wie kommen wir da ran. Und das ist eine inhaltliche Strategie. Und der zweite Schritt ist dann sicher, in dem Moment, wenn wir einzelne Kanäle aufgebaut haben, daraus ein Netzwerk zu machen, also auch Querverbindungen zu schaffen. Und im dritten Schritt dann natürlich auch zu gucken, wenn wir es schaffen, Leute zu erreichen über Inhalte, welche Informationen können wir da zusätzlich auch noch hineinbekommen?
Lass uns doch vielleicht tatsächlich nochmal über die große Vision sprechen. Gibt es die eigentlich, eine große Vision von Funk?
Na klar, also wir haben ja ein relativ hoch dotiertes Budget jedes Jahr und wenn wir jetzt nur
45 Millionen Euro,
genau, oder? Und wenn wir da jetzt nur an den Start gehen würden und sagen, ja, wir rennen jetzt rum und kaufen uns ein paar YouTuber ein, packen unser Label drauf und das war's, ich glaube, dann würden wir zu kurz springen. Es geht auf jeden Fall darum, wieder ein inhaltliches Angebot an 14- bis 29-Jährige zu machen und ein Netzwerk aufzubauen, die gegenseitig zu verbinden, um dann auch mal andere Themen wieder anpacken zu können. Also Themen wie Mobbing auf dem Schulhof oder ähnliches sind Themen, die uns natürlich auch interessieren und die wir über unsere Kanäle dann auch inhaltlich betreuen wollen.
Wo du jetzt schon bei den Themen bist, vielleicht können wir auch mal über eure Formate reden. Gibt es sowas wie typische Funkformate oder vielleicht kannst du mal so ein, zwei Exemplare rausheben, wo man dann versteht, so okay, das ist die Herangehensweise, wie ihr euch einem bestimmten Thema nähert.
Genau, also die von der Herangehensweise ist so, dass wir alle Formate mit den jeweiligen Protagonisten entwickeln, also kein Format entwickeln, ein Casting machen und dann jemand draufsetzen. Wir suchen uns Protagonisten, die wir glauben, dass sie zu uns passen. Du hast Moritz Neumeier schon erwähnt, Finn Kliemann ist da sicher auch ein anderer, der das ganz gut verkörpert, was wir da suchen. Wir wollen auch neue Dinge tun, also all die, die mit uns zusammenarbeiten, mit denen entwickeln wir neue Formate. Und was uns extrem wichtig ist, dass wir relativ schnell mit dem, was wir da gemeinsam vereinbaren, dann auch wirklich an den Start gehen. Also nicht erstmal ein halbes Jahr irgendwelche Testings machen, sondern wirklich auf YouTube, auf Facebook auszuspielen, um dann direkt auch in den Kontakt mit der Zielgruppe zu kommen, in Austausch zu kommen. Und was uns extrem wichtig ist, dass wir eine Entwicklung sehen. Wir brauchen nicht die schnellen Klicks, wir brauchen keine sofortige Steigerung um 100%, aber wir wollen sehen, dass sich das natürlich in der Reichweite entwickelt und auch inhaltlich entwickelt. Und da ist so das Hauptaugenmerk, dass wir da Leute suchen, die Lust haben, mit uns gemeinsam was zu entwickeln.
Ich finde toll, dass ihr ein Format habt, das Was mit Fabian heißt. Das finde ich mal Was mit Medien super.
Ja, da ist auch ein Beispiel, der Daily Knödel, den gab es vorher auch schon. Wir haben aber gesagt, wir wollen was Neues mit ihm machen und mit dem sind wir jetzt schon seit längerer Zeit unterwegs und da kann man auch mal sehen, dass auch wenn wir jetzt vielleicht in der Presse Resonanz ganz gut besprochen wurden, dass es nicht dazu führt, dass wir automatisch dann 100 Millionen Klicks haben. Was mit Fabian, der ist schon länger mit dabei und wir machen da ganz langsam Schritt für Schritt und müssen da um jeden Nutzer kämpfen und uns da auch am Markt quasi entwickeln.
Lass uns doch mal auch noch so einen Blick wirklich hinter die Kulissen bei euch werfen. Also war es eigentlich in den Wochen vor dem Start da turbulenter oder jetzt, nachdem ihr quasi online seid?
Das ist eine richtig gute Frage, weil natürlich war es vor dem Start extrem turbulent, weil ich da extrem viel Druck gemacht habe und gesagt habe, wir müssen die Formate jetzt auch an den Start kriegen. Aber es war immer klar, dass der 1. Oktober so eine Art Feuerwerk ist, dass so ein bisschen die interessierte Öffentlichkeit mitbekommt, dass wir gestartet sind, aber dass das wie gesagt nicht bedeutet, dass Funk schon in der Zielgruppe angekommen ist. Und das heißt also, wir haben natürlich viel Energie verwendet, den 1. Oktober hinzukriegen, also den Start, den Launch, das Presseevent. Wir waren in allen Presseorganen dann auch ganz gut besprochen, aber die eigentliche Arbeit ging dann erst los, denn jedes Format kämpft jetzt quasi am Markt um Nutzer, genauso wie der andere YouTuber, der da auch am Markt unterwegs ist. Also eigentlich ist der Regelbetrieb jetzt, fängt jetzt gerade an und das ist, das war uns klar und das ist aber echt viel Arbeit.
Und dann lass uns auch mal über den Namen reden. Wir finden Funk natürlich toll, aus der Radio wissen wir ja künftig auch Deutschlandfunk Nova. Wissen die aber, für die ihr Programm macht, überhaupt, was Funk bedeutet?
Sicher nicht. Da war aber die Entscheidung wirklich für ein Wort oder einen Namen, der möglichst unbelastet ist, also der möglichst auch jetzt nicht unbedingt Jugendsprache ist, die gerade modern sind, ist und dann eben in 5 Jahren völlig alt daherkommt. Wir haben ja die Strategie auch, dass wir mit der Marke am Anfang eher im Hintergrund agieren. Wir gehen ja nicht nach vorne mit einer riesen Kampagne und einem Slogan und pushen jetzt den Namen Funk in die Zielgruppe, sondern wir gehen voran, dass wir die Inhalte hinstellen und die Protagonisten nach vorne stellen, die dann auch ein bisschen Botschafter für das sind, was wir machen. Und Funk kommt erst dahinter. Deshalb haben wir eher einen Namen gesucht, der ein bisschen eine Konnotation auch dazu hat, wo wir herkommen, vom Rundfunk natürlich. Aber dass wir eigentlich was relativ Unbelastetes da nehmen, sodass wir diese Marke auch nach und nach mit Inhalten aufladen können, nach vorne stellen können.
Ihr habt ja eure Zentrale in Mainz, ungefähr 40 Menschen arbeiten für euch. Und was mich da mal so interessiert, gerade wenn man jetzt kein richtiger Fernsehsender ist, kein richtiger Radiosender oder auch nicht eine klassische Webseite, sieht die Redaktion, ich nenne es jetzt einfach mal Redaktion, ganz anders aus? Oder habt ihr auch ganz andere Rollen, die da bei euch besetzt sind? Oder ist es dann irgendwie doch ganz klassisch? Was passiert da bei euch hinter den Kulissen?
Da ist natürlich so, dass wir da ziemlich radikal andere Wege gegangen sind. Wir sehen nicht aus wie eine normale Redaktion, auf jeden Fall nicht wie eine normale Redaktion bei ARD und ZDF. Vielleicht muss man es auch dazu sagen. Wir haben, was das Büro anbetrifft, eine andere Bürostruktur. Wir sitzen alle zusammen. Es gibt nur sehr flache Hierarchie. Was die Berufsbilder anbetrifft, und das stimmt schon, ist es bei uns eher so, dass wir redaktionelle Arbeit in einem sehr weiten Sinn fassen, dass wir auch, was quasi unsere Inhalte anbetrifft, wenn wir von Formaten sprechen, dann reden wir nicht nur vom Bewegtbild, sondern wir reden auch davon, was um dieses Bewegtbild herum passiert, also Social Media, die Kommentare drunter, die Plattformen, die quasi auch dazu liefern, also das gehört alles dazu. Deswegen haben wir jetzt keinen klassischen oder wenig klassische Redakteure, die sich nur mit der Formatarbeit beschäftigen, sondern wir haben einen Großteil an Leuten, die sich eben mit dem Ganzen drumherum auch beschäftigen, mit der Community, mit Social Media. Wir haben relativ viele Datenanalysten da, also die quasi auch Daten auswerten, die Daten interpretieren, um dann wieder inhaltlich arbeiten zu können. Und von daher sieht es schon, also auf jeden Fall radikal anders aus als eine Redaktion bei ARD und ZDF. Und die Leute, Durchschnittsalter 28, sind natürlich ganz andere Menschen, die da bei uns arbeiten.
Vielleicht daran anknüpfend mal die Frage, wenn du jetzt hier Funk anschaust, wie viel ist eigentlich da sozusagen aus eurer Sicht das, oder wie viel steckt da drin, was aus eurer Sicht das ist, was junge Leute wollen, und wie viel ist vielleicht auch das, was ja doch irgendwie am Ende öffentlich-rechtliche Strukturen glauben, was junge Leute vielleicht wollen?
Also ich kann ja nur aus meiner Sicht und bin natürlich jetzt auch betroffen und von Ihnen ist immer schwer zu sagen, ich bin der Meinung, dass wirklich was, also ich behaupte, dass 100% wirklich das ist, wo wir glauben, dass es junge Menschen interessiert und dass aus der Struktur da eigentlich gar nichts kam und da kam auch nichts. Also wir haben auch keinerlei Inhalte übernommen, die schon da waren. Das war auch ein schwieriger Prozess, aber ich glaube, es bewahrheitet sich jetzt, dass es richtig war, eben auch nicht vorhandene TV-Inhalte zu nehmen und sie einfach zusammenzulegen und zu sagen, das ist jetzt einfach jung. Wir machen kein Fernsehen, das war auch ein schwieriger Ablösungsprozess. Das heißt, wir produzieren da auch nichts, was fürs Fernsehen gedacht ist und dann halt auseinandergeschnüpfelt wird und irgendwie über Social Media verteilt wird, sondern es sind alles originäre Produktionen, die für die jeweilige Plattform auch konzipiert sind. Wir spiegeln die alle bei uns in unserem eigenen Angebot, also wir machen uns nicht abhängig, aber wir entwickeln die Formate so, dass sie auf den Drittplattformen funktionieren. Die haben einen unterschiedlichen Reifegrad, also wir sind mit manchen noch ganz am Anfang und mit manchen schon ein Stückchen weiter. Wir haben auch jetzt nicht die 40 Formate am Start, die nächsten 20 Jahre Funk sind, sondern wir haben jedes Format auf dem Prüfstand, gehen da auch ziemlich hart ran inhaltlich, gucken, ob die Entwicklung da ist, gucken auch, ob wir die Zielgruppe auch erreichen, die wir erreichen wollen. Also es gibt Benchmarks. Wir haben diese 14 bis 29 nochmal unterteilt, weil 14 bis 29 keine Zielgruppe ist. 14-Jährige haben in ihrer Lebenswirklichkeit andere Inhalte als 29-Jährige. Deshalb gehen wir da in 4 Unterzielgruppen ran und prüfen das wirklich, ob wir die auch wirklich erreichen. Wir haben relativ viele Workshops dann auch ganz speziell mit der Zielgruppe. Wenn wir dazu dann quasi zum Schluss kommen, dass es nicht funktioniert, dann werden auch Formate wieder aufhören. Und jetzt kommt nochmal ein Schwung dazu. Jetzt die Tage kommen noch einige dazu und es werden nochmal so 30 dazukommen. Und dann wird ab nächstes nächsten Jahr hoffentlich das Karussell losgehen, dass dann die, die nicht funktionieren und die Zielgruppe nicht erreichen, dann auch wieder verschwinden werden.
Gerade das mit den Zielgruppen finden wir spannend. Genau darüber haben nämlich Herr Päder und ich vorher diskutiert, dass es ja eigentlich unmöglich ist, für 14 bis 30-jährige Programm zu machen, weil es einfach 15 Jahre sind, in denen einfach mal unglaublich viel passiert. Wobei Programm machen ja eigentlich auch noch fast verkehrt ist, weil man ja auch das nicht zusammenfasst in einen Kanal. Deswegen sollten wir das nochmal vertiefen mit den Zielgruppen. Wie macht man eigentlich Programm für diese spannende Altersspanne? Und wie sehen diese vier Gruppen bei euch aus? Klären wir gleich mit Florian Hager. Er ist der Programmgeschäftsführer von Funk und funkt heute Abend hier mit uns bei Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das funkende Medienmagazin.
Florian Hager ist weiter bei uns, der Programmgeschäftsführer von Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Und du hast uns gerade schon erzählt, ihr wollt Inhalte machen für junge Menschen zwischen 14 und 29. Und was wir schon gelernt haben gerade, das ist eigentlich gar nicht eine Zielgruppe, sondern mindestens mehrere. Also ihr habt gesagt, für euch sind es vier Zielgruppen. Ihr habt euch das quasi portioniert. Beschreibt uns doch mal, welche Zielgruppen habt ihr da identifiziert? Wie sehen die aus?
Also wir haben natürlich in dem ersten Schritt versucht, da die ganzen wissenschaftlichen Daten auch zu verarbeiten und waren dann doch recht überrascht, dass im Vergleich zu anderen Zielgruppen, was auch die Fernsehforschung anbetrifft, also die Jüngeren über den Kika und ähnliches, dass die schon relativ gut erforscht sind. Was diese Zielgruppe 14 bis 29 anbetrifft, gab es einmal im Jahr oder gibt es einmal mal diese Gym-Studie und diese Shell-Studie gibt es, glaube ich. Das bringt natürlich für Programmmacher relativ wenig, wenn ich einmal im Jahr eine Studie raus oder zu lesen bekomme und dann ein Jahr später erfahre, dass es irgendwas ähnliches wie Snapchat gibt, dann bringt mir das natürlich relativ wenig. Deswegen haben wir unsere Medienforschungen da auch ein bisschen in die Pflicht genommen. Und was mich halt extrem interessiert hat, war, weil so in dieser alten Fernsehwelt, aus der ich ja auch komme, sage ich ja auch ganz offen, war es immer so, ja, die jungen Leute, die nutzen Social Media. Gut, das ist erstmal ganz cool, aber das bringt einem auch nichts. Von daher wollten wir natürlich ganz genau wissen, welche Medien oder welche Drittplattformen nutzen die, welche Themen, wie nutzen sie die, zu welcher Uhrzeit, über welche Endgeräte. Also relativ konkrete Fragen, die wir dann auch nicht nur einmal im Jahr haben wollen, sondern die wir dann eben auch viermal im Jahr nochmal aktualisiert haben wollen. Also wir haben da schon relativ viel Forschung betrieben. Die Zielgruppen unterteilt in 14 bis 16, 17 bis 19, 20 bis 24 und 25 bis 29. Und da wirklich ganz speziell jetzt reingeschaut im Tagesablauf, wann nutzen die welches Medium, über welches Endgerät und wie können wir da Inhalte schaffen, die da automatisch oder von sich aus organisch dann auch in die Timelines reinkommen.
Das heißt, ihr geht einfach so über Alter oder geht ihr auch so über Milieus?
Wir haben jetzt den einen Ansatz über Alter. Darin sind aber enthalten auch die Milieus. Also wir gucken da schon nochmal genau rein, was da für verschiedene Milieus sind. Aber der grobe Ansatz ist jetzt erstmal das Alte. Und natürlich haben wir auch Dinge gesucht, die diese Zielgruppe vereint. Da ist Musik natürlich ein Riesenthema. Also das ist sicher ein Element, das auch durch die Zielgruppe so ein bisschen eine Querschnittsfunktion hat. Also da wird es einige Formate geben und das Thema Musik steht für uns ganz oben. Aber wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, online only, Musik, da gibt es doch irgendwie ein Problem. Ein Problem ist jetzt gelöst zwischen der GEMA und YouTube. Das heißt leider
ein bisschen mehr Musik hochladen.
Genau. Jetzt kann ich mehr Musik holen, genau. Das ist aber auch nicht so der Sinn des Spiels. Wir sind ja auch da ganz konkret mit den Labels, mit der GEMA, mit der GVL in Kontakt, um da auch für uns Lösungen zu finden, dass wir Inhalte anbieten können.
Was ich mir gerade so frage, wenn du dir die Auswertung dann angeschaut hast, gab es da irgendwie so ein, zwei Funfacts, die dich total überrascht haben?
Also Funfacts ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich war dann schon überrascht, gerade bei den jüngeren Kohorten oder wie sich das da an der Stelle dann nennt, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund sehr groß ist. Also da müssen wir auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen, gerade bei Jüngeren. Das war so eine Geschichte, dass auch wenn man sich die verschiedenen Milieus anschaut, dass wir uns ja in so einer Filter bewegen, wir sind alle irgendwie Gymnasium studiert und keine Ahnung was, dass es mitnichten die Mehrzahl eines jedes Jahrgangs ist. Also außer, dass wir auch da gucken, dass wir bildungsferne Zielgruppen auch wirklich mit einbinden und dafür auch Inhalte machen. Also da waren schon schon extrem viele Sachen drin. Wir haben dann auch sehr, sehr viel wirklich ganz konkret auch mit der Zielgruppe gearbeitet. Also auf Deutsch, wir haben die echt besucht oder die haben die eingeladen und haben dann auch mit denen Workshops gemacht. Und da ist es schon sehr interessant, gerade auch bei den Jüngeren, wie die ihr mobiles Endgerät nutzen. Snapchat haben sie quasi alle installiert, aber interessant war dann doch auch, wie nutzen sie dann Snapchat? Und da war so ein Fun-Fact war, dass die Mädels alle quasi Snapchat drauf haben, aber kein Mädchen sich wirklich traut, da was hochzuladen, sondern die gucken nur, wie die Jungs über die tollste Frau der Klasse da berichten oder über die reden. Also ganz interessant ist schon, wenn man genau dann drauf schaut, wie nutzen denn die dann auch diese Endgeräte und an diese Drittplattformen? Das waren ganz interessante Learnings.
Und wie habt ihr denn sozusagen aus diesen Learnings und Erkenntnissen dann eure Inhalte abgeleitet?
Ein Punkt war, dass wir, das hat jetzt nichts mit dieser Nebengeschichte zu tun, aber dass wir gemerkt haben, dass das Fiktionale ein Element sein könnte, das für uns auch so ein bisschen uns der Vergleichbarkeit entzieht. Also wir gehen sehr stark auch mit fiktionalen Dingen auf die Drittplattformen, weil das in Deutschland zumindest in dieser Webvideo-Welt jetzt noch nicht so ausgeprägt ist und versuchen dann Themen aus der Lebenswirklichkeit auch fiktional darzustellen. Also ein Beispiel war IMC. Serafine auf Snapchat.
Bibis Beauty Palace ist nicht fiktional. Naja, natürlich ist das.
Gut. Da enthalte ich mich, weil sowas wird man natürlich nicht machen. Da ist für uns ein Feld, wo wir gemerkt haben, dass wir diese Themen auch nochmal anders aufbereiten können.
Und was wir uns gefragt haben, Herr Perl, ich hatte über Millennials auch diskutiert und im Vorfeld in der Vorbereitung haben gesagt, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. So richtig viel wissen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Also wie werden denn zum Beispiel so klassische Formate, die man ja sonst in Medien immer hat, also zum Beispiel Nachrichten, wird das auch irgendwie eingefordert, nur anders oder ist überhaupt der Begriff oder interessiert das überhaupt nicht? Oder es werden Nachrichten einfach anders gedeutet? Das heißt, dass einfach ganz andere Themen für die Zielgruppe der Nachrichten sind. Wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt die eher 14- oder Ende 20-Jährigen ansprichst. Aber wie seid ihr denn damit umgegangen?
Also wir sind da genau wie ihr. Also wir waren auch sehr überrascht und haben auch gemerkt, dass man über diese Zielgruppe eigentlich fast gar nichts weiß. Wir versuchen jetzt wirklich inhaltlich da zu nähern und Versuche zu starten, wie wir da rankommen. Wir haben unser Angebot in drei Teile unterteilt. In den Bereich Information, in den Bereich Orientierung und in den Bereich Unterhaltung. Wir machen, und das war eine Grundsatzentscheidung, wir versuchen keine Nachrichten im klassischen Sinne zu machen. Also wir versuchen Informationen zu machen, eher hintergründige Informationen zu machen, aber wir gehen jetzt nicht in die konkreten Nachrichten rein, weil ich glaube, der Aufwand, der hätte einen relativ großen Teil unserer Ressourcen gebunden, wenn wir es gut hätten machen wollen. Und wir glauben, dass im System von ARD und ZDF sehr wohl sehr gute Informationen darliegen und unsere Aufgabe eher darin besteht, dann auch die Wege dahin zu ebnen. Von daher gehen wir eher mit einem Informationsanspruch ran. Wir versuchen das jetzt an vielen Stellen. Du hast das Y-Collective erwähnt. Das sind also eher Reportageformate. Wir haben aber eben auch eher Leute, die mit Meinung da rangehen, also auch über Protagonisten mit Raik Anders bei Headlines zum Beispiel, wo ganz klar ist, was für eine Position er hat, wo wir auch eine Diskussion auslösen wollen, wo wir also nicht sagen, wir sind jetzt hier die Objektiven und wir zeigen euch alle Perspektiven, sondern wir versuchen auch eine klare Position da zu haben und daraus auch was abzuleiten. Also es sind sehr, sehr viele Annäherungen, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde wissen, was jetzt quasi die Blaupause ist.
Aber jetzt nach den ersten Wochen, habt ihr denn schon quasi wahrscheinlich, Zahlen reden wir jetzt vielleicht gar nicht drüber, aber doch über das, was so an Feedback bei euch ankommt aus der Zielgruppe, aus den Zielgruppen, muss man ja besser sagen.
Über Zahlen können wir auch reden. Die sind uns in dem Fall stehen jetzt ein bisschen hinten an, weil unser Ziel ist, dass wir, was die Zahlen anbetrifft, dahin kommen, dass wir sagen können, wie viele Menschen erreichen wir. Also wie viele einzelne Menschen erreichen wir in der Zielgruppe. Die Zielgruppe ist ungefähr 14,3 Millionen Menschen, die momentan in Deutschland in dieser Zielgruppe sind. Und wie gesagt, wir wollen dahin kommen zu sagen, wie viele erreichen wir täglich, wöchentlich und monatlich. Das lässt sich relativ relativ einfach sagen. Auf der eigenen Präsenzen wäre das auch messbar, der Unique User. Auf Drittplattformen sind es genau die Daten, die YouTube und Facebook eben nicht rausgeben. Und wir versuchen jetzt da auch mit den Medienforschungen zusammen über Algorithmen und Ähnliches eine Hochrechnung zu machen, sodass wir zumindest statistisch sagen können, wie viele Leute erreichen wir. Das ist uns wichtig. Deswegen sind es nicht die Views und Ähnliches. Wir gehen natürlich auch auf die Watchtime und gucken, wie lang die Leute da drin sind. Was man jetzt im Moment sagen kann, ist, dass wir vor dem Oktober, wir waren ja schon vor dem Start aktiv, kumuliert über 50 Millionen Views hatten und eine Community, also die Leute, die uns auf Facebook und auf YouTube, entweder Facebook geliked oder auf YouTube abonniert haben, waren 800.000 Leute. Jetzt im Oktober, im ersten Monat, waren wir bei über 15 Millionen Views und die Community ist um 160.000 Leute gewachsen und in den ersten 2 Wochen im November sind wir jetzt schon wieder bei über 12 Millionen Views und 145.000 Leute, die dazu kamen. Also was uns wichtig ist, wir entwickeln uns. Das ist alles noch im geringen Bereich. Also wir wollen natürlich schon ein bisschen größer werden, aber wir sehen, dass wir uns entwickeln und das ist uns an der Stelle ganz wichtig.
Wir haben gerade noch einen Tweet bekommen von Felix. Wie macht der Fiene das denn gerade? Was mit Medien und gleichzeitig heimlich Barbara Schöneberger beim Bambi? Ich habe es hier doch im Fernsehen laufen nebenbei, ich gebe es doch zu.
So, außerdem ist hier nicht was mit Medien heute, sondern was mit Funk.
Das stimmt.
Das wollen wir ja nochmal klarstellen, denn wir sprechen im Grunde die ganze Sendung über Funk, die neue Content-Plattform von ARD und ZDF für junge Mediennutzer. 14 bis 29 ist die Zielgruppe und Florian Hager, der Programmgeschäftsführer von Funk, ist weiter unser Gast heute.
Und Florian, wir haben ja gerade schon geklärt, wie man Funk erfindet, wie man Funk für Millennials macht, aber wie funktioniert Funk denn im öffentlich-rechtlichen Kontext? Das wird uns auch nochmal von dir interessieren. Und da ist mir zugetragen worden, man muss sich das ja so vorstellen, eure Zentrale, die sieht wohl ziemlich startupig aus. Und das scheint einigen so gut zu gefallen, dass gewisse, ich sag jetzt mal, Entscheidergruppen aus dem öffentlich-rechtlichen Kontext sehr gerne immer mal vorbeikommen, um ihre eigenen Sitzungen bei euch abzuhalten. Mögen die einfach die Location oder haben die auch richtig mitbekommen, genau was bei euch passiert?
Daniel, du bist ja richtig gut informiert. Du hast irgendwie gute Kontakte.
Recherche
irgendwie.
Nennt man das.
Ja, ach so, stimmt. Schwierig die Frage. Natürlich sind wir jetzt so ein bisschen für das öffentlich-rechtliche System natürlich ein bisschen so ein Schaufenster, so ein Flagship-Store, wo natürlich dann auch viele Leute kommen und gucken wollen. Aber das aufzubauen war nicht ganz ohne, weil wir natürlich mit dem, was wir da relativ radikal angehen, so gegen alles, was bis dato im öffentlich-rechtlichen Rundfunk an Strategie und auch an dem, wie man vorangehen will, natürlich bricht. Von daher war das ein langer Weg. Wir sind aber, glaube ich, mehr als nur ein Pokal, der jetzt rumgereicht wird. Und ich glaube schon, dass die Leute in den System verstanden haben, nachdem sie uns am Anfang vielleicht auch nicht so richtig vollgenommen haben für das, was wir da machen wollen, dass da doch irgendwie was entsteht, was ein neuer Weg sein kann. Und wie gesagt, das bringt uns überhaupt nichts, denn das Hauptaugenmerk, das wir haben, ist, dass wir Inhalte schaffen, die Zielgruppe erreichen soll oder in der Zielgruppe funktionieren sollen. Deswegen hilft auch ein tolles Büro an der Stelle nicht.
Wenn du jetzt schon sagst, ihr seid eher belächelt worden, ihr hattet mit Vorbehalten vielleicht auch zu kämpfen, gibt es da so einen Aha-Moment, wo du gemerkt hast, so jetzt schlägt es gerade um?
Ihr könnt euch vorstellen, ich war in wirklich fast allen Gremiensitzungen, die es gibt und da gibt es echt viele und war in den ganzen Staatskanzleien, in die ganze politische Beauftragung, war auch ein sehr, sehr langer Weg. Der Aha-Moment so als wirklich konkreter Moment war nicht da, aber ich glaube, es gab schon dann das Gefühl, dass sich die Fahne ein bisschen dreht, nachdem eben auch von außen dann das, was wir machen, jetzt nicht komplett als für völlig verrückt erklärt wurde. Also, dass die Berichterstattung über das, was wir tun, dann doch relativ positiv war für ARD und ZDF-Verhältnisse, hat schon dazu geführt, dass in den Häusern auch ein bisschen ein Umdenken stattgefunden hat und die Chance auch ein bisschen gesehen wurde, dass man vielleicht auch mit dem, was wir machen, da auch ein positiveres Image darstellen kann.
Es ist ja auch immer so, wenn du gerade schon die Presseberichterstattung zum Start ansprichst, bei solchen neuen Angeboten, dann gibt es ja auch immer ganz viele offizielle Verlautbarungen, die hören sich natürlich alle auch total gut an. Und da habe ich sozusagen von Herrn Butkus, dem SWR-Intendanten, gelesen, dass er sich eben von euch eben nicht nur verspricht, dass ihr quasi damit für ARD und ZDF die, eine junge Zielgruppe erschließt, sondern dass ihr quasi auch Grundlagenarbeit macht, wovon dann am Ende das gesamte öffentlich-rechtliche System profitieren kann. Ihr seid quasi so eine Aufbautruppe für die Zukunft. Kann man das so beschreiben?
Ich weiß nicht, ob es Aufbautruppe richtig trifft, aber wir sind jetzt auf jeden Fall die Leute, die so ein bisschen in alle Probleme reinrennen, die das System so ein bisschen vermieden hat. Also von der Altersklärung bei FSK Problemen, die natürlich bei ARD und ZDF momentan mit dieser 22-Uhr-Schiene da geregelt ist, was natürlich auch nicht wirklich zeitgemäß ist.
Ihr habt so Serien, die erst ab 22 Uhr dann auf der Webseite abrufbar sind, ne?
Ja, weil auf der Webseite, die ist auch für uns nicht so das Hauptargument. Nee, wir haben jetzt aber in der App drin eine Alterserkennung und die sind wir jetzt auch so ein bisschen Vorreiter an der Stelle. Wir sind, was Vertragswerk anbetrifft, natürlich mit den klassischen TV-Verträgen brauche ich nicht mit Leuten aus der YouTube-Branche zusammenarbeiten. Also da haben wir relativ viel getan. Ich habe die Musikprobleme schon erwähnt. Da sind wir natürlich auch ein bisschen Vorreiter. Wir sind die Einzigen jetzt, die Serien on Demand anbieten dürfen. Wir gucken das, was das Recruiting anbetrifft, dass wir ganz andere Arten oder ganz andere Menschen auch ins Team kriegen. Also da sind schon ganz arg viele Punkte, die, wenn der Transfer dann auch richtig gut stattfindet, dann in das System reinwirken sollen und auch reinwirken jetzt schon.
Und gegen welche Vorbehalte musstet ihr denn vielleicht ankämpfen? Du hast ja schon gerade noch mal so angedeutet, ja, so die, dass man alles auch bei Facebook und YouTube veröffentlicht, die mögliche Abhängigkeit davon. Wie habt ihr das gelöst?
Also das ist ein Teil, aber das war gar nicht so intern das Problem. Intern war eher das Gefühl, dass an vielen Stellen noch immer vorherrscht, dass ja da genug ist, was junge Leute ja auch interessiert. Und der Hacker dann halt alles irgendwie kriegt, was da ist, und er kann das dann in eine Mediathek packen und das ist dann Funk. Und da habe ich mich halt am Anfang ziemlich stark dagegen gewehrt. Und das hat eher für Befremdung gesorgt. Was aber, wie gesagt, jetzt am Ende, glaube ich, auch die richtige Entscheidung war. Und was YouTube und Facebook anbetrifft, da sehen wir das natürlich auch differenziert, und das ist, gebe ich offen zu, ein gewisses Dilemma, dass wir natürlich auf diese Drittplattformen gehen, damit natürlich auch die Geschäftsbedingungen da akzeptieren. Da ist nochmal die Unterscheidung zwischen YouTube und Facebook. Mit YouTube haben wir einen Vertrag, der uns die Werbefreiheit sichert und auch sonst sehr, sehr viele Dinge regelt. Bei Facebook ist es ein bisschen offener. Was wir da machen, ist, dass wir natürlich alle Inhalte auch im eigenen Player darstellen, also auf der Website und vor allem in der App dann. Das heißt, wir zwingen niemanden auf Drittplattformen, um unsere Inhalte zu sehen. Und wir arbeiten auch nicht mit diesem mit dem System, das da funktioniert, um Inhalte herzustellen. Also wir sind zum Glück finanziell unabhängig, können uns also leisten, auch Inhalte zu machen, die nicht sofort funktionieren und die kein Geld im kommerziellen Sinn abwerfen. Also wir sind inhaltlich komplett frei. Und wenn uns da jemand reinredet, können wir es im eigenen Player trotzdem publizieren. Also wir machen uns da in der Form nicht abhängig.
Womit wir irgendwie schon so ein bisschen bei eurem Auftrag auch sind, ne? Also oder das ist auch unser Auftrag, über einen Auftrag zu sprechen.
Den öffentlich-rechtlichen Auftrag.
Genau. Wie könnt ihr den umsetzen? Also was habt ihr euch da rausgepickt, wo ihr sagt, so, oh, das ist uns besonders wichtig?
Wir sind natürlich am Anfang, und ihr habt vorhin auch gefragt, was so die Vision ist und der Überbau. Wir gehen natürlich jetzt erstmal ran, das habe ich mir Hausaufgaben umschrieben, dass wir überhaupt mal wieder einen Fuß oder überhaupt einen Fuß in diese Welt kriegen. Und da natürlich in der Logik der jeweiligen Plattform, wir bauen Kanäle auf, wir gucken, dass wir die richtigen Protagonisten haben, wir gucken, dass wir das inhaltlich weiterentwickeln. Immer mit dem Augenmerk, jetzt nicht die schnellen Klicks zu machen, sondern eine nachhaltige Reichweite aufzubauen. Ist der Vorwurf ein bisschen da, dass wir jetzt so spitze Dinge für spitze Zielgruppen machen, und dass es ja eigentlich kein öffentlich-rechter Auftrag ist. Deswegen ist uns wichtig, dass wir keine Ansammlung von Einzelkanälen sind, sondern dass wir dann ein Netzwerk sind. Also dass wir versuchen, wie wir die Querverbindungen schaffen zwischen einem Kanal und einem anderen Kanal, um dahin zu kommen, auch eigene Themen setzen zu können, zu bestimmten Themen auch bestimmte Dinge tun zu können, aber eben einen Hallraum oder wirklich eine Community zu haben, die wir dann auch ansprechen können. Und das ist momentan nicht der Fall. Wir haben auf den Drittplattformen keine nachhaltige Reichweite, und die gilt es jetzt erstmal aufzubauen. Und dann ist natürlich schon die Vision, dass wir dann in einem zweiten oder dritten Schritt da eigene Themen dann auch in die Zielgruppen reinkriegen können.
Florian Hager ist weiter unser Gast. Er ist der Chef von Funk.
D-Radio Wissen.
Ihr hört heute Funk im Funk bei Was mit Medien.
Denn das ist unser Thema heute, Funk, das neue junge Angebot von ARD und ZDF. Und deswegen ist die ganze Sendung schon bei uns. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Florian Hager, der Funkchef. Und Florian, du hast gerade schon erzählt, du kommst eigentlich ja auch quasi aus der klassischen Fernsehwelt und hast dich natürlich jetzt gerade für Funk ganz viel mit den aktuellen Entwicklungen in den Medien beschäftigt, mit der Zielgruppe, wie die Medien konsumiert, was sie für Inhalte sozusagen haben möchte. Was hast du so, wenn wir jetzt etwas den Blick auch mal etwas weiten und nicht nur auf Funk schauen, was ist für dich so das Wichtigste, was du gerade auch so in den letzten Jahren, in letzter Zeit so über die Medien gelernt hast?
Ich hatte den Vorteil, dass ich, bevor ich bei Funk war, in Frankreich gearbeitet habe für Arte. Ich war da stellvertretender Programmdirektor und da war die Beschränkung, was das Internet anbetrifft, gab es da nicht. Also von daher konnte ich da jetzt auch schon die letzten 5 Jahre relativ viel experimentieren. Für mich jetzt einfach ein schönes Gefühl ist, dass die Inhalte einfach so im Zentrum stehen. Und das ist, finde ich, eine sehr befreiende Möglichkeit an der Stelle. Also wir gucken wirklich, dass wir 80% unserer Energie in gute Inhalte stecken. Und nicht die Überlegung, wie kriegen wir die Leute auf die eigene Plattform, was für Personalisierungskonzepte haben wir dann wieder, um es wieder auszuspielen. Und ich habe so den Eindruck, dass gute Inhalte, gut erzählte Geschichten immer wichtiger werden, egal auf welcher Distributionsplattform das danach stattfindet. Und das finde ich eigentlich eher befreiend. Und dass da wirklich die Chance ist, inhaltlich wieder ranzugehen und befreit von dem ganzen anderen Ballast.
Ist das auch das, wo du sagen würdest, hey, andere Medienmarken, da solltet ihr auch drauf schielen, das ist wichtig, vergesst das nicht?
Da habe ich natürlich leicht reden, weil wir natürlich in einer Luxusposition sind, dass wir die finanzielle Sicherung auch haben im Rücken und wirklich uns um Inhalte kümmern können und eben auch nicht um Remonetarisierung dann in dem Fall. Nichtsdestotrotz, man sieht ja auch, dass in kommerziellen Geschäftsmodellen tolle Inhalte entstehen können. Ich glaube schon, dass es auch für Medienmacher eine spannende Zukunft ist. Denn es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, wie ich auch meine Inhalte dann auch zum Nutzer bekomme. Und diese Möglichkeiten sind eher auch mit Netflix und anderen auch für Produzenten jetzt viel größer. Ich hoffe, dass es dazu führt, dass es auch zu einer Vielfalt an Inhalten führt. Und da habe ich halt den Eindruck, haben wir schon als Öffentlich-Rechtliche noch eine Funktion. Denn leider habe ich so einen Eindruck, zumindest in Deutschland, führt jetzt diesen vielen Möglichkeiten nicht unbedingt dazu, dass es eine Vielfalt an Inhalten gibt, also an verschiedenen Meinungen, an verschiedenen Formaten, an verschiedenen Genres.
Ich würde auch gerne nochmal über den Nachwuchs mit dir sprechen, also für alle, die was mit Medien machen wollen. Ich finde es ganz interessant, wenn ich häufig auch mal zum Beispiel mit Volontären spreche oder so, wenn ich sie frage, so, was wollt ihr denn machen? Das sind häufig so Berufe der letzten 30 Jahre, ja, die so nennen. Und absolut, was du uns gerade genannt hast, zum Beispiel ein Social Media Data Analyst oder so, das sind ja alles ganz neue Sachen, auf die es ankommt. So. Was ist dein Tipp für die mal was mit Medien jetzt machen wollen?
Ich glaube, der einzige Tipp ist, dass man neugierig ist und dass man eben nicht diese klassischen Dinge vor sich hat. Und das fällt mir leider auch immer zu oft auf, dass dann Leute, die irgendwie auch ins System reinkommen, wirklich tolle Inhalte, tolle Ideen auch für was brennen und am Ende dann doch von dieser Medienwelt so geblendet sind, dass halt doch dann das Coolste, was es gibt, ist der Aufsager in der Tagesschau aus Washington ist. Und das ist halt nicht mehr alles. Und da kann ich eigentlich nur dazu raten, dass man, ich bin selber so ein irgendwas mit Medientyp und würde auch behaupten, ich bin so der Klassische, der kann so ein bisschen was alles, aber nichts so richtig und fühle mich da auch ganz
willkommen
wohl zu meiner
im Club.
Position. Aber wirklich auch so ein Faible für was zu haben und auch für was zu brennen, auch was wirklich aus Überzeugung tun zu können, ohne dabei die journalistischen Grundlagen da zu verlassen, aber auch für was zu brennen und wirklich auch an einer Stelle wirklich ein Fachwissen zu haben, ist natürlich ultra wichtig.
Deswegen ist es besonders schön, dass du heute Abend was mit Medien mit uns gemacht hast. Florian Hager, heute Abend bei uns zu Gast. Er ist der Chef von Funk. Auf funk.net findet ihr auch nochmal alle Infos und auch die ganzen Angebote verlinkt oder könnt ihr euch gleich direkt da ziehen. Hat uns großen Spaß gemacht. Danke, dass du uns einen Blick hinter die Kulissen gegeben hast.
Sehr gerne, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Schönen Abend.
Herr Peller.
Ja.
Dir auch einen schönen Abend.
Ja. Wir hören uns. Ich warte jetzt auf Funk 2. Ich bin ja schon über der Zielgruppe. Ne?
Funk 2?
Mhm.
Gibt es das auch irgendwann, Florian? Arbeitet ihr auch schon heimlich dran?
Nee, da sind wir gar nicht heimlich. Nein, wir haben ja Funk 1 noch nicht mal richtig hingekriegt. Also wir haben genug zu tun.
Eins nach dem anderen. Vielleicht ist es bis nächste Woche gelöst. Wir freuen uns dann. Ab 20 Uhr am Donnerstag gibt es wieder eine frische Folge Was mit Medien und natürlich auch rund um die Uhr im Netz als Podcast im Podcast-Programm eures Vertrauens oder natürlich auch über dradiowissen.de. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.